Gut. Ich freue mich auch, dass ich zum Auftakt so für diese Gebetswoche hier sein kann. Und ich stehe vor euch als ein Beter, der eine Menge Gebetsenttäuschungen erlebt hat. Für sich selbst und wo ich für andere gebetet habe. Und der wunderbare Gebetserhörungen erlebt hat für sich selbst. Ich lag mit 23 Jahren auf dem Sterbezimmer in Elberfeld im Bethesda-Krankenhaus, schlug die Bibel auf und dachte, Herr, ich habe Rotz und Wasser geheult. Lass mich doch jetzt, ich war noch in der Bibelschule, hatte vorher Bürokaufmann gelernt, lass mich jetzt im Frieden wirklich sterben. Meine Verlobte und meine jetzige Frau hatte sich verabschiedet, die Eltern verabschiedet, es war ein furchtbarer Dienstag. Und dann schlage ich die Bibel wahllos auf und denke, Herr, lass mich jetzt wirklich im Frieden sterben als 23-Jähriger. Psalm 118 hatte ich noch nie richtig gelesen, so bewusst. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und es ging ein warmer Strom durch meinen Körper. Ich hatte eine schlimme Darmkrankheit, verlor dauernd Blut, Colitis ulcerosa, abgemagert. Und dann habe ich so eine Stunde später, ich wusste gar nicht, was los war, ich fühlte nur am Körper irgendwas, habe ich die Schwester gestellt und gesagt, ich hätte gerne Bratkartoffeln, Spiegelei und Kopfsalat. Und die guckte mich an, kann ich nicht entscheiden, muss ich Stationsarzt holen. Der kam, mein Sprüstchen wieder, erklärt, ich habe in der Bibel gelesen, ein warmer Strom durch den Körper und bin geheilt. Muss ich einen Oberarzt fragen. Als der kam, der Blick von diesem Mann hat mich lange verfolgt, der guckte mich so an und ich spürte innerlich, dass er sagte, bei dem kann ich nichts mehr verkehrt machen. Das kann ich dem also gestatten. Und dann habe ich mit Heißhunger und wer über Monate streng Diät essen musste, ist ja alles wie Pappendeckel. Und auf einmal so richtig Bratkartoffeln und es ist mir bekommen und ich habe in der Nacht drauf ohne Medikamente richtig wie im Abrahams Schoß geschlafen. Die Morgenschicht wunderte sich, dass ich noch lebte. Das war für mich eine einschneidende Gebetserhörung. 3 Jahre später ist unser erstes Kind gestorben. Meine Frau ist eigentlich ja sehr gesund gewesen, aber dann durch die Geburt war die Gefahr so, dass meine Frau ganz körperlich gelähmt werden sollte. So war die Aussage der Ärzte. Und dann ist das Kind gestorben, nach 8 Wochen, an Lungenembolie. Und ich habe dann die ganzen Sachen, die vorbereitet waren, Körbchen und so, alles weggeräumt, unter Heulen. Meine Frau lag im Krankenhaus, wusste nie, ob sie wieder gehen könnte. Ich weiß bis heute keine Antwort darauf, warum das geschehen musste, warum das geschehen ist. Und auch so alle fromme Antworten, die brachten uns nicht weiter. Aber eins haben meine Frau und ich in dieser Situation miteinander getan. Wir haben gebetet, Herr, wir verstehen das alles nicht. Aber lass das Vertrauen zu dir keinen Riss kriegen. Lass das Vertrauen zu dir, oh Gott, keinen Riss kriegen. Ich stelle das mal so nebeneinander, weil das, glaube ich, einfach sehr wirklichkeitsnahe und lebensnahe Erfahrungen sind, dass Gott wunderbare Gebetserhörungen schenkt und auch das Gegenteil, wo man keine Antworten kriegt und sich nur Wund reibt. Und ich möchte gerne heute Abend zu denen sprechen, die ein Stück enttäuscht sind, dass sie treu gebetet haben für sich und für andere und von Gott kommt keine Reaktion. Ich möchte zu denen sprechen, dass sie heute Abend neu erfrischt werden und Hoffnung kriegen und Erwartung, dass Gott tatsächlich Dinge verändern kann. Und die, die vielleicht noch gar nicht in dieser richtigen Weise gebetet haben und immer sagen, das klingt so schön und so, aber dass wirklich dieser innerste Kontakt da ist zwischen Jesus und mir, das kann ich noch nicht bestätigen. Und ich möchte jetzt nicht nur das so ein paar Dinge aus meinem Leben sagen, sondern aus der Bibel, damit beides begründet ist, dass die, die anfangen zu beten, das Gespräch mit Jesus aufzunehmen und die, ja, die ein Stück müde geworden sind. Oder wo sich auch so ein Pflichtgefühl eingeschlichen hat, ich muss ja beten, damit ich die Sympathie Gottes erhalte. Ich muss beten, damit mein christliches Gewissen beruhigt ist. Leute, wo so ein Gefühl da ist wirklich der Wurm drin. Gibt es heute Abend hier Leute unter uns, die verliebt sind? Gibt es das? Ja, die sind ja krank, diese Leute, nicht? Man kann nicht mit ihnen vernünftig reden. Die machen sinnlose Entscheidungen. Was mich aber bei diesen Leuten unwahrscheinlich freut, ich sage das mal so aus meiner Verliebtheitsphase, wir sind dieses Jahr 40 Jahre verheiratet, aber vor unserer Verlobung, da haben wir nicht auf die Uhr geguckt. Und wir wären noch nie auf den Gedanken gekommen, oh, jetzt muss ich noch 2 Stunden im Auto mit meiner Tussi zusammen sein. Was steckt dahinter? Da hat Liebe hervorgerufen. Und das ist eigentlich Beten. Dass ich merke, Jesus, diese Chance, mit dir, dem Chef dieser Welt, Audienz zu haben, reden zu können. Und dass du mich lieb hast, auch wenn Murks in meinem Leben ist. Dass du mich nicht erst lieb hast, wenn Dinge geklärt und in Ordnung sind, sondern mit meinem Murks lieb hast. Und dass ich dich lieb haben darf. Dass das nicht so eine kühle, sachliche Angelegenheit ist, wie so die Rechnung von Stadtwerken über Gas oder Strom, sondern dass das wirklich eine persönliche Beziehung ist. Und das wünsche ich, wo so sehr, wo das Gefühl da ist, ich muss ja beten, damit die Dinge korrekt sind, dass da ein neues Stück so dieses Gefühl der Liebe reinkommt. Als Jesus damals gelebt hat, da hat er sich oft zurückgezogen und gebetet. Und dann fragten die 12 Männer, die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, Herr, lehre uns doch beten. Und dann sagt Jesus ihnen das Vaterunser. Und ich glaube, weil Jesus die Menschen gut kennt, hat er schon währenddessen gedacht, als er ihnen das Vaterunser sagte, das ist viel zu barock, das ist viel zu schwer. Ich muss Ihnen anschließend noch was sehr Praktisches sagen, wie Beten möglich ist. Und das, was er anschließend sagt, ein wunderbares Beispiel möchte ich euch gerne lesen. Dann sagte Jesus, also nach dem Vaterunser, zu seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu einem Freund und bittet ihn, lieber Freund, leih mir doch 3 Brote. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und kann ihm nichts anbieten. Stellt euch vor, der Freund im Haus würde rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen. Meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen. Sagen wir ja oft, ich kann nicht, wenn wir nicht wollen. Ne? Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er nicht aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Deshalb sage ich, Jesus, euch, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und man wird euch öffnen. Denn wer da bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen seinen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich finde das so toll, dass er dieses Beispiel gesagt hat. Und hier steht einmal drin, dass er um des Unverschämtheit willen, dass der Freund um Mitternacht angeklopft hat, das tut. In der alten Luther-Übersetzung, da steht, um des unverschämten Drängens willen. Das verstehe ich so, wenn ein Vertreter an die Tür kommt, guckt oben freundlich und stellt unten schon Fuß zwischen die Tür. Unverschämt sein ist eigentlich, was sich nicht gehört. Und das sagt Jesus als der Sohn Gottes, der weiß, wie man mit dem heiligen Gott reden darf und soll. Darum erzähle das ja. Dass wir unverschämt sein dürfen vor dem lebendigen Gott. Es gibt nur noch ein zweites Beispiel, wo Jesus erklärt, wie man beten soll. Das in 6 Kapitel weiter. Lukas 18. Da wird berichtet, dass eine Witwe, die war völlig alleinstehend. Witwe ist ja klar kein Mann, aber auch damals keine Kinder. Und der hatte man irgendwie Unrecht getan und die geht zu einem Richter und der wimmelt sie dauernd ab. Keine Zeit, einen Termin zur Verhandlung, und die Witwe kommt und kommt und ist, bleibt dran. Und dann steht er so toll und da sagt Jesus, dass der Richter auf einmal sagt, die war jetzt schon so oft da und ich habe sie abgewimmelt, jetzt muss ich sie endlich vorlassen und ein Gespräch mit ihr führen und ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst, erzählt der Jesus, schlägt sie mir ein blaues Auge und sagt, so sollen wir vor dem lebendigen Gott sein, unverschämt und so, dass wir ein blaues Auge schlagen. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Film kennt, den habe ich vor vielen Jahren gesehen, von Pluto. Wenn der im Auto saß und Gas gab, dann kam vorne oft sein Fuß raus. Aber wenn der unterwegs war, dann ging er wirklich ganz, ganz leise Pluto. Ich habe den Eindruck, dass unser Beten oft so leise Treterei ist. Und nicht unverschämt und nicht wie ein blaues Auge hauen. Würde ich das sagen, hätte Paulus das geschrieben oder sonst jemand, hätte man sagen können, also hier haust du ein bisschen auf den Putz, da übertreibst du, damit ein bisschen hängen bleibt. Aber das sagt Jesus selbst. Das ist das Erste, was mir auffällt. Einfach, dass wir in anderer Weise vor Gott sein dürfen. Es gibt eine andere Bibelstelle, da steht, wo zwei Leute übereinstimmen. Eins werden, die alte, übereinstimmen. Wenn hier also zwei Klampfe und Gitarren sind und die stimmen nicht überein, dann können die beiden noch so gut spielen, können sich anstrengen, aber es ist furchtbar für die, die hören können. Ich habe mal versucht, Gitarre zu üben. Ich singe gerne, aber ich kann alle Lieder auf einen Griff und höre nicht, dass falsch ist. Das ist wirklich so. Und da steht bei diesem Vers, wo zwei übereinstimmen, die beten, nicht um was sie nur bitten, sondern da steht im Bibeltext, um was sie fordern. Das wird Gott geben. Und wenn ich etwas fordere, dann habe ich einen Beleg dafür und muss also nicht bitten, gut gelaunt oder ähnliche Dinge, um vielleicht und eventuell, sondern so steht's in der Bibel, Herr, und du bist treu und zuverlässig und ich erwarte jetzt von dir, dass du das einlöst, was du selbst gesagt hast in deinem Wort. Das ist eine ganz andere Ebene des Betens. Und in dieser Weise wünsche ich auch so dieses innere Selbstbewusstsein in der kommenden Woche, wenn hier so abwechselnd gebetet wird. Herr, ich stehe dafür jetzt ein, in meinem Leben für andere Leute, für diese Gemeinde oder für unser Land. Und so steht's in deinem Wort. Darauf berufe ich mich. Ich wundere mich über eine Sache. Jesus hat ja 33 Jahre hier auf der Erde gelebt. Davon nur 3 Jahre öffentlich. Das heißt, er hat nur 10% seines Erdenlebens öffentlich gewirkt. Wäre ich der Manager von Jesus gewesen, dann hätte ich ihm Folgendes geraten. Jesus, du warst die ganze Ewigkeit, tausende von Jahren mit deinem Vater im Himmel zusammen. Ihr habt so viel euch unterhalten können. Und du kennst das Herz deines Vaters durch und durch. Und nach der Himmelfahrt bist du wieder für alle Ewigkeit beim Vater. Dann hast du wieder genug Zeit, um mit ihm zu reden. Aber in den 3 Jahren, wo du öffentlich auftrittst und wirken kannst, da krempel die Ärmel hoch und dann predige, was das Zeug hält. Führ Leute zur Bekehrung, sprich Vergebung zu, heil Kranke und befrei Leute von Dingen, wo sie durch beschädigt sind und nicht loskommen. Nutz die Zeit aus, nur so wie es geht. Wäre mein dusseliger und doofer Rat gewesen an Jesus. Und es ist auffallend, dass in diesen 3 Jahren Jesus auf einen Berg ging, in die Stille ging, an einen See ging, sich zurückzog. Warum eigentlich? Denn es stimmt doch. Vorher hat er Zeit, mit Gott zu reden, hinterher auch wieder. Er wusste doch um den Willen Gottes. Ich bin davon überzeugt, je länger ich darüber nachdenke, dass die Vollmacht und die Kraft, die Jesus hatte, die kam ja nicht daher, dass er Gottes Sohn war. Manche meinen ja, er hat immer noch so ein Stück Reserve aus dem Hut ziehen können und darum hat er seine Wunder getan. Das ist nicht so. Er war durch und durch Mensch. Er kannte auch die Sünde, zwar nur von außen. Wir kennen sie alle von innen, ich leider auch. Aber die Vollmacht, die Jesus hatte, lag daran, dass er sich zurückzog und ich nenne das mal so innerlich abstimmte mit Gott. Denn im Johannesevangelium, da steht nur ein einziges langes Gebet, Kapitel 17, und da sagt er, Vater, ich habe nur das geredet, was ich von dir gehört habe. Und ich habe nur das getan, was ich bei dir gesehen habe. Aus diesem inneren Abstimmen heraus kam seine Qualität, seine Souveränität, seine Vollmacht. Darum bete ich persönlich mit meiner Frau jeden Tag. Herr, lass mich deine Anweisungen überhaupt erkennen und vernehmen und sie richtig verstehen. Und dann auch ins Leben umsetzen. Denn was wir nicht in die Praxis unseres Lebens holen, hat ja keine Bedeutung. Da können wir noch so viel wissen und gelesen haben und argumentieren und diskutieren. Was nicht in die Praxis des Alltags reinkommt, hat ja keine Bedeutung. Und das sehe ich so bei Jesus. Er zog sich zurück und ließ sich nicht abdrängen von all den guten Möglichkeiten, die er hatte, wo er viel Beifall bekommen hätte. Aber da, wo er was gesagt und getan hat, da entsprach das wirklich in klarer Weise dem Willen Gottes. Darum hat er so gewirkt in diesen 3 Jahren. Und wenn es ums Thema Beten geht, ich mache euch auf eine Sache aufmerksam, die ich leider auch x-mal erlebt habe. Der Teufel, ich will ihn nicht überschätzen und nicht unterschätzen, aber richtig einschätzen. Ich halte ihn für ein überintelligentes Wesen. Und er gönnt keinem Menschen eine Minute Gebet. Ein Leben lang. Das gilt nicht den Anfängern beim Beten. Das geht bis zum letzten Atemzug. Ist der Teufel mit allen überintelligenten Tricks dran, damit möglichst alle, die beten möchten, zu Hause oder hier oder unterwegs oder wo es ist, dass sie abgelenkt werden, dass sie andere Dinge für wichtiger ansehen. Ich möchte das einfach sagen, damit wir nicht so denken, das ist unsere alleinige Schwäche. Ich kenne das doch von mir, dass ich zu Hause sitze und denke, ach, jetzt möchte ich gern das noch eben tun, und noch da eben anrufen und den Schreibtisch machen und noch spülen und Müll runterbringen und so weiter. Und dann habe ich Zeit. Der Tag ist dahin. Habe ich oft erlebt und sage das nicht mit Halleluja. Umso wacher möchte ich sein, dass ich an diesem Punkt nicht mehr so oft dem Teufel auf den Leim gehe. Nochmal, er gönnt keinem Menschen in der ganzen Welt eine Minute unabgelenktes Beten. Weil Beten so schön ist. Weil Beten Klarheit ins Leben reinbringt. Darum hat Jesus sich immer zurückgezogen. Damit er wusste, was Sache ist für sich und in der Begegnung mit anderen Menschen. Weil durchs Beten Qualität ins Leben kommt. Niveau reinkommt. Weil durchs Beten auch ein Leben gelingt. Auch wenn Fragezeichen bleiben, wie bei unserer ersten gestorbenen Tochter. Aber dass ein Leben gelingt, dass durchs Beten es passiert, dass man sich selbst an seinem eigenen Leben freut, das ist gar nicht so einfach, Leute. Manche Leute, die mit mir reden, und dann frage ich sie ab und zu, lieben sie sich eigentlich selbst? Die gucken mich an. Das kommt durchs Beten. Dass man mich durch die Liebe, die man durch Jesus annehmen kann, auch sagt, Herr, auch wenn ich den Kopf über mir schüttle, ich bin trotzdem geliebt von dir und darum kann ich mich auch selbst lieben. Geschieht durchs Beten. Ich habe eine herbe Erfahrung gemacht. Ich war 26 Jahre Leiter der Wuppertaler Stadtmission, habe viele Aktionen gemacht und missionarische Art und Menschen geholfen und so weiter. Und wir haben uns um Leute in Notsiedlungsunterkünften gekümmert, um Kirmesleute, um Kinoleute, um Kellner, um Taxifahrer, Zirkusleute, blinde Leute, obdachlose Leute, Eritreer, Vietnamesen, Rumänen. Es war schon ein breites Arbeitsfeld. Und Gott hat mir viele Jahrzehnte gute Gesundheit geschenkt. Und dann auf einmal merkte ich, 1987 im Januar, die Frage, die damals Jesus an Petrus gestellt hat, hast du mich lieb? Da merkte ich auf einmal, vor lauter Tun für Jesus, um Menschen zu helfen, hatte ich keine Zeit mehr für Jesus selbst. Das war eine herbe Erfahrung. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mein Leben verändert wird, liegt nicht an guten Vorsätzen. Herr, das will ich nicht mehr und das will ich jetzt tun endlich, weil es gut wäre. Das brachte nicht so viel. Und auch viele Veranstaltungen und Aktionen brachten auch nicht so viel, wie ich eigentlich gedacht und erbeten hatte. Was ich anschließend gemerkt habe, dass Beten Dinge im eigenen Leben mehr verändert als Willensentschlüsse. Dass Beten im Leben anderer Menschen mehr verändert als viele, viele Gespräche mit ihnen. Dass Beten mehr in einer Gemeinde verändert als viele Sitzungen. Das möchte ich euch gerne so wünschen, dass ihr das nicht so spät erkennt wie ich. Dass Beten die Dinge bewegt im eigenen Leben und im Leben anderer Leute. Und wenn ich mir hier diesen gelesenen Text ansehe, dieser Freund bekommt nachts unangemeldeten Besuch. Wir hätten natürlich sofort die Ausrede, hätte angerufen, wir hätten Schwarzwälder Kirsch gebacken und Rumsteak gekauft und was nicht alles. Jetzt muss ich mal gucken, was im Kühlschrank drin ist, eine Mikrowelle. War damals alles nicht möglich. Und die Gastfreundschaft zu verletzen, war damals im Judentum eine ganz schlimme Geschichte. Wer die Gastfreundschaft verletzte, hatte keine Chance mehr auf den Himmel. Da war eine Ehescheidung, Banalität dagegen. Die Frau konnte man in die Wüste schicken, das machte nichts. Aber Gastfreundschaft zu verletzen, das steckt hier dahinter. Und als der Jesus das erzählt hat, wussten alle, dass auf einmal dieser Mensch, der unangemeldet Besuch bekommt, hat nichts mehr zu essen. Und jetzt geht er zu seinem Nachbarn. Wisst ihr, warum der dahin geht? Die haben nämlich jeden Tag immer nur für den Tag selbst Brot gebacken. Die hatten ja keine Kühlschränke. Ist ja Vorderer Orient. Und dieser Freund, der auf einmal so in der Petrouille war, der hatte gesehen, dass bei dem anderen Freund der Schornstein am Tag morgens länger gequalmt hatte. Darum konnte er hingehen und sagen, leih mir doch 3 Brote. Sonst wäre ich ja witzlos gewesen. Und jede einzelne Sache hier in diesem Gleichnis kann man übertragen aufs Beten. Wer betet, betet nicht ins Leere, sondern hat viele, viele Zusagen Gottes in der Bibel. Leih mir 3 Brote. Ich will auch das mal freundlich als Tipp weitergeben. Ich habe mir beim Beten abgewöhnt, 2 Worte, nämlich alles und alle. Das kostet mich überhaupt keinen Glauben. Wenn ich also bete, Herr, segne alle Jugendlichen in Deutschland, dann kann ich sogar noch die Stimme tiefer machen. Herr, segne. Klingt eindrucksvoll, irre Quatsch, ne? Kostet mich nicht einen Gramm Glauben. Wenn ich hier zu euch gehören würde und wüsste, dass ihr 2 oder 5 Leute in ganz schwieriger Situation sind und würde dann sagen, mit Namen, oh Gott, ich stehe für diese 3 oder 5 Leute ein und bitte dich so darum, weil du es gesagt hast. Das kostet mich Glauben. Herr, hilf allen Kranken hier in Remscheid. So Quatsch, ne? Weil ich ihn überhaupt nicht kontrollieren kann. Das möchte ich gerne lernen, Herr, wie der Freund hier sagt, leih mir 3 Brote, sehr genau, sehr präzise, sehr konkret. Und wenn ich weiß, dass jemand schwer krank ist, dass ich dann sagen kann, Herr, du hast damals, als du hier 3 Jahre gewirkt hast, an keiner Stelle ratlos die Schultern gezuckt und gesagt, das ist zu lang und das ist chronisch und das ist nicht mehr zu retten. Ich segne dich jetzt mit einem geistlich frommen Trostwort. Gibt es nicht eine Stelle, Jesus hat nicht einen weggeschickt. Und dass ich von daher sagen kann, Herr, die Person, die ich kenne, die ist so krank. Und in der Bibel steht, du bist derselbe, auch heute, auch wenn ich dich nicht sehe. Tu das doch Gleiche. Das kostet wirklich Glauben. Das möchte ich hier lernen, konkret und genau zu beten und zu wissen, ich bitte nicht ins Leere hinein. Und das ist ja eine Story, ich habe das ja eben beim Lesen auch schon so vom Hauchen her. Mach mir keine Unruhe. Das war ja so ein Fellachenhaus. Damals, da gab es nur einen Raum. Da fand alles statt. Manchmal waren auch noch Tiere mit drin. Und die hatten ja auch keine BKS-Schlösser. Und darum ist dies hier auch gut zu verstehen, dass der von innen sagt, wenn ich jetzt hier den Balken hinter der Tür wegmache und Kinder, wenn man die aus dem ersten Schlaf reißt, ist ganz schwierig. Gesuchte Ausreden. Ihr Lieben, ich habe den Eindruck, dass wir oft Ausreden suchen Gott gegenüber, die wir selbst nicht glauben, aber ihm zutrauen, dass er sie ernst nimmt. Ich habe die Sorge, dass viele Leute mal vor dem lebendigen Gott stehen werden und er dann fragt, wie wird das eigentlich mit dem Gespräch mit mir im Laufe deines Lebens, mit dem Beten. Und dass dann einige sagen, ja Herr, weißt du eigentlich nicht, was so von im Jahr 2000 bis 2010 in Deutschland los war, wo ich mich drum zu kümmern hatte? Ich hatte auch keine Zeit zum Beten. Er suchte hier eine Ausrede. Ich kann nicht, Kinder schlafen. Aber draußen, der bleibt wirklich penetrant dran. Und dann um seines unverschämten Drängens willen, kriegt er das. Ich wünsche euch wirklich, dass dieses Unverschämte, vor Gott zu erscheinen, neu unsere Herzen, unsere Erwartungen erfüllt. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass Gebetserhörungen die besten Vitamine sind für den Glauben. Und fürs Leben. Gebetserhörung. Und dass ich wirklich sagen kann, Herr, das ist so. Und das wünsche ich euch wirklich. So persönlich. Gebetserhörung. Dass man wirklich merkt, er reagiert. Bei Dingen, die vielleicht schon jahrelang anstehen. Oder Dinge, die erst von dieser Woche da sind. Und dass das oft hier vorne im Zeugnisteil ist, ich freue mich, dass ihr das so eingebaut habt hier in Gottesdiensten, dass das oft so klar gesagt werden kann, da habe ich gebetet und schon seit 27 Jahren und jetzt hat Gott das erhört. Oder es war ganz plötzlich ein Problem und Gott hat es wirklich so geklärt. Ich empfinde auch hier, da steht einer vor der Tür, ist in einer peinlichen Lage, er hat nichts zu essen, klopft bei seinem Freund an, im Blick auf den unangemeldeten Besuch. Da findet ein Gespräch statt. Und wenn man beten Leuten erklärt, sagt man ja oft, das ist Gespräch mit Gott. Meine Frage, ist es wirklich ein Gespräch? Es gibt ja so, Gespräche ist gar nicht so einfach, nicht? Ältere Leute, die führen oft Selbstgespräche. Das vergeben wir ihnen. Jüngere Leute und auch die dazwischen führen oft Selbstgespräche ganz anderer Art, dass sie so für sich denken und in sich hineinsprechen, was bin ich ein toffer Kerl, für eine coole Person habe ich wieder gemeistert und toll und wie war ich wieder da. Und sie werden stolz. Oder das Gegenteil, dass man sagt, andere sind viel hübscher, haben mehr Geld, sind intelligenter, denen gelingt das und das. Das redet man sich so hinein, das Selbstgespräch. Beide Richtungen von Selbstgesprächen sind wirklich ein bisschen dusselig. Aber auch mit anderen Leuten zu sprechen, ist da ganz schwierig. Ich denke, das haben viele von Ihnen erlebt, dass man einem was erklärte und der guckt einen an und dann muss man fragen, verstehst du eigentlich, was ich dir sagen will? Das Zuhören ist viel, viel anstrengender als das Reden. Dass Sie jetzt hier zuhören, kostet mehr Kraft als das, was ich hier mache. Und wenn ich mit einzelnen Leuten rede, das strengt mich außerordentlich an, weil ich auch gerne hören möchte, was sie unausgesprochen sagen, aber was in ihrem Herzen drin ist. Und gleichzeitig parallel höre ich auf Jesus, um von Jesus her Anweisung zu bekommen, was ich jetzt in das Leben dieser Person sagen soll. Und nicht nur von meinen Lebenserfahrungen und Glaubenserfahrungen und sonstigen Erkenntnissen da was reinzusagen, so allgemeinen Brei, sondern was wirklich von Jesus herkommt, das zu sagen. Manche, denke ich, haben auch so die Erfahrung gemacht, wenn vom Beten geredet wird. Beim alten Telefon wäre das ja so, man nimmt den Hörer ab und man redet rein, hat aber keine Verbindung. So ist das, wenn Leute sagen, ich bete, haben aber nie Ja gesagt zu Jesus. Dann ist die Verbindung eigentlich nicht da. Und ganz scharf daneben ist auch daneben, nicht? Ich sag das mal so, als Klärungen des Lebens, nicht als TÜV, sondern als Klärung, haben Sie wirklich ganz bewusst, mit Verstand und mit Herz, Ja gesagt zu Jesus. Das ist das erste Wort, was man sagt zu Jesus, bevor das weitere die Sätze kommen. Wenn das nicht erfolgt ist, dann ist das angebliche Beten immer so wie bei einem Hörer, wo man nicht eine Verbindung hergestellt hat. Ich habe zwei Leute in meinem Leben erlebt, wenn die mich anriefen, das war furchtbar. Die redeten und redeten, ich hätte den Hörer auf den Schreibtisch legen können und zwischendurch mal ein bisschen räuspern, damit sie merken, ich bin noch da. Leute, ich übertreibe bei den beiden nicht. Und anschließend bedanken sich für das Gespräch. Ich habe nicht einen Satz gesagt. Und so geht das ja auch manchmal bei normalen Gesprächen. Dass einer redet und redet und ist überhaupt gar kein Gespräch da. Darum ist das so schön und so wichtig, dass man die Bibel liest. Man sagt ja Gottes Wort. Dadurch kommt Gott zu Wort in meinem Leben. Und das wünsche ich euch mehr und mehr. Und daran lerne ich auch, dass wir beim Beten ihm nicht dauernd nur Vorträge halten. Das ist ein Monolog. Sondern, dass Gott wirklich bei uns zu Wort kommt und wir antworten können, damit das interessant ist. Und wahrscheinlich kennt ihr auch solche Leute, wenn man die schon sieht, dann weiß man, aha, die reden wieder über das Wetter, über die Politik, über die schlechte Jugend, über das Altwerden und also erfreuliche Dinge. Das ist so ätzend und so ermüdend. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr so ein Stückchen die Bibel in dieser Weise kennen und lieben lernt und merkt, das sagt jetzt Gott zu mir, darauf kann ich antworten und das sagt er mir erneut wieder und darauf kann ich wieder antworten, das ist Beten. Und nochmal aus dieser Beziehung der Liebe wie bei verliebten Leuten, die nicht auf die Uhr gucken. Ich möchte gerne... Ich kenne leider hier keinen so mit Namen. Aber ich möchte von Herzen euch wünschen, dass ihr ganz schöne Gebetserhörungen erlebt. Für euch selbst. Bei Dingen, wo ihr schon jahrelang vielleicht euren Mund fusselig betet. Dass ich hier in einer prophetischen Vollmacht heute Abend unter euch bin und möchte euch eigentlich so segnend die Hände auflegen und sagen, ich glaube, dass Gott, dass er hier sehr, sehr vielen ganz praktische und persönliche Gebetserhörungen schenkt für euch selbst. Bei alten oder neuen Dingen, dass er euch Gebetserhörungen schenkt für Leute aus eurer Familie. Oder im Blick auf die Arbeitsgeschichte. Ich segne euch jetzt von hier oben so allgemein, das tue ich eigentlich sonst nicht so. Aber ich habe so innerlich den Eindruck von Jesus gerade, dass ich das tun soll. Und ich tue es mit Freude und mit Erwartung und Glauben. Und ich glaube, Jesus, dass er dieses Segnen bestätigen wird durch wunderschöne Erfahrungen, die Jesus euch gönnt und ich auch. Amen.